Endlich. Darius las wunderbar. Auch wenn die Worte bei ihm so ganz anders klangen als bei Mortimer und natürlich anders als bei diesem Buchschänder Orpheus. Vielleicht ähnelte Darius' Kunst am ehesten der von Maggie. Er las mit der Unschuld eines Kindes und es war Elinor, als sähe sie zum ersten Mal den Jungen, der er einst gewesen war, einen mageren, bebrillten Jungen, der Bücher mit ebensolcher Inbrunst liebte wie sie, nur dass die Seiten für ihn zum Leben erwachten. Darius Stimme war nicht so voll und schön wie die von Mortimer. Sie hatte nicht den Enthusiasmus, der Orpheus Stimme Kraft verlieh. Nein, Darius nahm die Worte so behutsam auf die Zunge, als könnten sie ihm dort zerbrechen, als könnten sie ihren Sinn verlieren, wenn man sie allzu laut und allzu bestimmt aussprach. Alle Traurigkeit der Welt war in Darius' Stimme, der Zauber der Schwachen, der Stillen und Vorsichtigen und ihr Wissen um die Mitleidlosigkeit der Starken. Der Wohlklang von Orpheus' Worten verblüffte Elinor wie an dem Tag, an dem sie ihn zum ersten Mal hatte lesen hören. Diese Worte klangen so gar nicht nach dem eitlen Dummkopf, der ihre Bücher gegen die Wände geworfen hatte. Nun, weil er jedes dieser Worte einem anderen gestohlen hat, Elinor, dachte sie. Und dann dachte sie gar nichts mehr. Darius' Zunge stolperte nicht ein einziges Mal. Vielleicht, weil ihn diesmal nicht Angst, sondern Liebe lesen ließ. Darius öffnete die Tür zwischen den Buchstaben so sacht, dass es Elinor schien, als schlichen sie sich in Fenollios Welt wie zwei Kinder, die in ein verbotenes Zimmer schlüpften. Als sie hinter sich plötzlich eine Mauer spürte, wagte sie nicht zu glauben, was ihre Finger ertasteten. »Du denkst zunächst, es ist ein Traum. Hatte Resa es ihr nicht so beschrieben?« »Nun, wenn das ein Traum ist«, dachte Elinor, »dann habe ich nicht vor, jemals wieder aufzuwachen.« Ihre Augen tranken gierig, was plötzlich an Bildern auf sie eindrang. Ein Platz, ein Brunnen, Häuser, die sich gegeneinander lehnten, als wären sie zu alt zum Stehen. Frauen in langen Kleidern, reichlich armselig die meisten. Eine Schar Spatzen, Tauben, zwei magere Katzen, ein Karren, auf den ein alter Mann Unrat schaufelte. Himmel, der Gestank war kaum auszuhalten, aber Elinor atmete ihn dennoch tief ein. Ombra. Sie war in Ombra. Was sonst sollte das um sie her sein? Eine Frau, die an dem Brunnen Wasser schöpfte, wandte sich um und musterte misstrauisch das Kleid aus schwerem dunkelrotem Samt, das Elinor trug. Verflucht, sie hatte es bei einem Kostümverleih besorgt, ebenso wie den Kittel, den Darius trug. Mittelalter, hatte sie verlangt, aber hier stand sie nun und fiel auf wie ein Pfau in einer Schar Krähen. Egal. »Elinor, du bist hier.« Als ihr etwas unsanft an den Haaren zerrte, schossen ihr Glückstränen in die Augen. Mit geübtem Griff fing sie die Fee, die sich mit einer grauen Strähne davonmachen wollte. Oh, wie sehr sie die winzigen Flatterdinger vermisst hatte. Aber waren sie nicht blau gewesen? Diese schimmerte so bunt wie eine Seifenblase. Entzückt schloss Elinor die Hände um ihre Beute und betrachtete die Fee durch ihre Finger. Ziemlich schläfrig sah das kleine Geschöpf aus. Ach, wunderbar! Als es ihr entkam, indem es die winzigen Zähne in ihren Daumen bohrte, lachte Elinor so laut, dass gleich zwei Frauen die Köpfe aus den umliegenden Fenstern steckten. »Elinor!« Sie presste die Hand auf den Mund, aber das Lachen spürte sie immer noch wie Brausepulver auf der Zunge. Oh, sie war so glücklich, so idiotisch glücklich! So hatte sie sich zum letzten Mal mit 6 Jahren gefühlt, als sie in die Bibliothek ihres Vaters geschlichen war, um in den Büchern zu lesen, die er ihr verboten hatte. »Vielleicht solltest du einfach tot umfallen, Elinor«, dachte sie. »In genau diesem Moment. Wie soll es noch besser werden?« Zwei bunt gekleidete Männer überquerten den Platz. Spielleute. Sie sahen nicht ganz so romantisch aus, wie Elinor sich ihresgleichen vorgestellt hatte, aber nun ja. Ein Kobold trug ihnen die Instrumente nach. Sein haariges Gesicht blickte so verdutzt, als er Elinor sah, dass sie sich unwillkürlich an die Nase griff. War etwas mit ihrem Gesicht passiert? Nein, ihre Nase war schon immer so groß gewesen, oder? »Elinor?« Sie fuhr herum. »Darius, um Himmels Willen, den hatte sie vollkommen vergessen!« Aber wie kam er unter den Mistkarren? Mit verwirrtem Blick kroch er zwischen den Rädern hervor und zupfte sich ein paar nicht allzu saubere Strohhalme vom Kittel. O Darius! Es sah ihm so ähnlich, von allen Orten in der Tintenwelt ausgerechnet unter einer Fuhre Unrat zu landen. Er war einfach ein Pechvogel. Und wie er sich umsah, als wäre er unter die Räuber gefallen. Armer Darius, wunderbarer Darius! Das Blatt mit Orpheus Worten hielt er immer noch in der Hand. Aber wo war die Tasche mit all dem, was sie hatten mitnehmen wollen? Moment, Elinor, die solltest du mitbringen. Suchend sah sie sich um und erblickte statt der Tasche Cerberus, der gleich neben ihr sehr interessiert das fremde Pflaster beschnupperte. Er wäre verhungert, wenn wir ihn zurückgelassen hätten, stammelte Darius, der sich immer noch die Strohhalme vom Kittel wischte. Außerdem kann er uns vermutlich zu seinem Herrn führen und der weiß vielleicht, wo wir die anderen finden. Nicht dumm, dachte Elinor. Darauf wäre ich nie gekommen. Aber warum stotterte er nur schon wieder? Darius, du hast es geschafft! Sie umarmte ihn so heftig, dass ihm die Brille verrutschte. Ich danke dir so sehr!
Hey, ihr da, wo kommt der Hund her?
Cerberus drückte sich knurrend gegen Elinors Beine. Zwei Soldaten standen vor ihnen. Die Soldaten sind schlimmer als Wegelagerer. Hatte Resa nicht auch das erzählt? Die meisten haben irgendwann Spaß am Töten.